Herzlich willkommen zurück bei Heute Couch, Morgen Strand. Für die zweite Ausgabe unserer Saudi-Arabien-Themenwoche ist weiterhin Mario Böhler bei uns. Hallo Mario.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben im ersten Teil viel über die Historie gesprochen, aber auch vor allem über die beeindruckende Landschaft Saudi-Arabiens. Und für jeden ist da was dabei, vom Backpacker bis zum Luxusurlauber. Und jetzt, ich habe schon angedeutet, mich interessiert auch total Riyadh und Jeddah. Die sind ja jetzt auch unter anderem bezüglich Formel E und Formel 1 auch irgendwo in aller Munde gewesen. Total interessant. Sind das die beiden wichtigsten Städte des Königreichs Saudi-Arabien, Riyadh und Jeddah,
Mario? Ich muss kurz einhaken. Ist Jeddah richtig? Ich habe immer Jeddah.
Oder habe ich es falsch ausgesprochen?
Nee. Jetzt muss ich, fragen wir mal, vielleicht geht ja beides.
In den Arabischen spricht es auch Jeddah aus. Also
Jeddah. Wirklich? Oh mein Gott, da habe ich jahrelang, war ich da falsch unterwegs.
Nee, zwei wichtigsten Städte in Saudi-Arabien, die zwei größten Städte. Allein Riyadh hat 7,5 Millionen Einwohner, ist Hauptstadt und das absolut kulturelle Zentrum in Saudi-Arabien, liegt aber im Inland. Jeddah ist eine etwas kleinere Stadt, also auch mit Millionen Einwohner, ist aber am Meer und ist sozusagen auch jetzt in den letzten Jahrzehnten immer auch das Einfallstor gewesen für Mekka und Medina. Das heißt, die ganzen Pilgerreisenden reingeströmt. Dadurch, dass Jeddah am Meer liegt, Hafenstadt, ist es immer eine Stadt gewesen, die auch, sagen wir mal, kulturellen Austausch hatte mit anderen Ländern. Und von daher ist die Stadt, also man sagt von der Mentalität her, sind die Einwohner von Jeddah etwas offener, was eben andere Länder anbetrifft, andere Kulturen anbetrifft. In Riyadh ist man eher von der Mentalität her ein bisschen konservativer. Aber so hat es natürlich in dem Land ganz unterschiedliche Mentalitäten. Ne? Wenn man sich das vorstellt, so groß wie Mexiko, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ecken und Mentalitäten. Aber Jeddah ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt.
Es gibt am Roten Meer, möchte ich hier nochmal sagen, oder? Das wissen viele nicht.
Genau, am Roten Meer. Und es hat eine sehr, sehr schöne Altstadt, die sie gerade eben jetzt versuchen, nochmal ein bisschen zu renovieren. Und es ist sehr, sehr interessant, sich das anzuschauen. Es ist eine der 6 UNESCO-Welterbe-Städten in Saudi-Arabien und ein absolutes Highlight. Wenn man über die Städte spricht, kommt man natürlich auch irgendwann zum Kulinarischen.
Und, absolut, ich sowieso.
Da muss ich sagen, war ich auch völlig begeistert, was ich dort zu essen bekommen habe, in sowohl Riyadh als auch in Jeddah. Dadurch, dass man früher natürlich, das gesellschaftliche Leben war ja so ein bisschen zurückgedrängt. Man konnte nicht so viel machen in Saudi-Arabien, aber essen gehen war immer die Möglichkeit. Und deshalb wurde dort das Ganze natürlich auch absolut weiter kultiviert. Und man hat wirklich unheimlich gutes arabisches Essen, was man dort findet. Teilweise eben auch mit Fusion-Einflüssen aus Indien, aus ganz Asien, europäische Küche. Also man hat wirklich vieles auch so ein bisschen in diesem Fusion-Style, was ja heutzutage auch total angesagt ist und was für mich auch immer, also ich liebe dieses arabische Essen, auch mal ein bisschen anders arrangiert, als man es aus den anderen Ländern kennt und geschmacklich auch unheimlich gut und am besten da eben halt so Tapas-Style, ganz verschiedene Sachen zusammenzubestellen und dann aus den verschiedenen Töpfen zu essen. Also es ist
genau was für Saini. Auch die Fusion-Küche noch hinzu, ne?
Ja, total. Also und da, du erinnerst dich an die Folge, Dominik, wo wir gesagt haben, man nimmt immer was mit von Reisen.
Ja.
Und ich kann es kaum erwarten, dann auch von dieser Küche was mit in mein neues oder in mein Leben danach, in meine Küche danach mitzunehmen. Also hast du dir was mitgenommen, Gewürze oder irgendwas?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Satar, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ein arabisches Gewürz, das gibt vielleicht das Wort auch schon ganz zum Frühstück, ist aber sehr herzhaft. Das gibt's auf so Fladenbrot drauf, teilweise dann auch mit Gemüse drauf. Also was ganz Leckeres, dieses Satar-Gewürz, etwas ganz Eigenes. Und das habe ich auch oft in Saudi-Arabien jetzt gesehen.
Sehr gut. Ich könnte wahrscheinlich wieder meine beliebten Datteln mitnehmen, Saini, weil die gibt's bestimmt in Saudi-Arabien auch.
Und das Besten.
Also das sind die Besten.
Sagen, okay. Ich habe bei meinem vorigen Arbeitgeber in Abu Dhabi viel zu tun gehabt und war dort immer auf dem Dattelmarkt und ich habe immer die Saudi-Arabischen gekauft, weil das waren die Besten. Und man muss wirklich sagen, also seitdem ich jetzt dort war, ich nehme jedes Mal Datteln mit. Und das ist auch wirklich in der Kultur, in der Saudi-Arabischen, ist es sehr, sehr stark mit drin. Das heißt, wenn man den kleinen Kaffee bekommt, Es ist ein sehr, sehr wohlschmeckender Kaffee, der so ein bisschen so Nelkengeschmack hat, Kardamomgeschmack hat. Da kriegt man immer eine Dattel dazu.
Sehr gut.
Das ist eine coole Kombi, das wusste ich nicht, die kannte ich nicht.
Ja, sie ist sehr, sehr lecker. Und man sagt 7 Datteln am Tag und dann bleibt man gesund.
Ach, ernsthaft? Mein Mann isst auch ständig Datteln. Na, vielleicht sollte ich dann doch damit anfangen.
Ich auch.
Ja, ich weiß, du auch.
Ja, also keine Äpfel mehr, sondern Datteln.
Ich glaube, es gibt da 90 verschiedene Arten von Datteln in Saudi-Arabien. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche, ein bisschen trockener, ein bisschen saftigere. Also da findest du alle möglichen Arten von Datteln. Also garantiert schmeckt die jedem dort. Ja, jeder findet seinen eigenen Geschmack. Ein bisschen süßer, ein bisschen nicht so süß. Also es gibt unheimlich viele unterschiedliche Sorten und für jeden Geschmack was dabei.
Jetzt habe ich mal eine Frage zu Mekka. Denn ich habe gehört und gelesen, dass das Betreten der Stadt nur Muslimen vorbehalten ist.
Das stimmt. Es ist,
das heißt, ich kann da gar nicht hin? Also offensichtlich?
Das ist Muslimen vorbehalten. Ne? Also als Muslim kann man da natürlich hin und kann sich das auch anschauen. Man kann auch eben eine Umra oder einen Hajj, also praktisch eine religiöse Reise dorthin machen. Uns ist es, also mir jetzt als Deutscher ist es vorbehalten. Allerdings ist es möglich, nach Medina zu fahren.
Genau.
Das ist auch diese zweitheiligste Stadt sozusagen. Die kann man besichtigen. Man kann nicht in die Moschee rein, aber man kann eben den Vibe in der Stadt aufnehmen. Und es gibt ja nicht nur die Hajj, die einmal im Jahr ist, sondern auch die Umra. Und das sind eigentlich das ganzjährig hindurch immer Pilgerreisende dort. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Nuance, wenn man dort ist und sich das dort anschaut. Also da kommen wirklich Pilger aus der ganzen Welt zusammen. Und das macht natürlich auch die Stimmung aus dort in Medina.
Ich stelle jetzt mal eine ganz gemeine Frage. Dafür bin ich ab und zu mal bekannt. Ich bin ja jetzt so ein bisschen angeknuspert von der Hautfarbe her. Und mein Vater kommt ja aus Gambia, das hatten wir ja auch mal als Destination im Programm, und das ist ein muslimisches Land. Wie würde man denn jetzt in Mekka kontrollieren, ob ich gläubig bin oder zu welcher Glaubensgemeinschaft ich mich zähle? Kann ich auch nur so tun? Dann da rein.
Also es wird tatsächlich, also ich meine, wenn ich jetzt kommen würde, würden sie mich wahrscheinlich schon kontrollieren.
Es gibt keinen Pass, glaube ich, ne? Also ich könnte durchgehen, also ich würde das, glaube ich, hinkriegen.
Das machen, aber wenn es dann nicht ist, kannst du dich natürlich auch in die Patrouille bringen, ne?
Absolut, absolut. Nein, also ich wäre auch tatsächlich mit Medina schon zufrieden und ich habe auch für mich ein paar andere Sehenswürdigkeiten, die auf meinem Zettel stehen, tatsächlich auch inspiriert von unserem eMac, also dieses Online-Tool, unsere Online-Inspirationsquelle. eMac hat absolut das erreicht, was wir möchten, nämlich dazu geführt, dass ich einen Ort oder eine Sache unbedingt machen möchte. Das ist so direkt im Intro ein Bild, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Der Dominik packt auch den Link in die Shownotes. Das ist wahrscheinlich ein Ballonfestival, ein Heißluftballonfestival. Hunderte Heißluftballons in einer Art, ja, Steinwürste, so Sandsteingebirge, muss ich schon fast sagen, sieht man auch. Also das ist das Tollste, was ich je gesehen habe. Wirklich? Kannst du da was zu sagen? Ist das ein Schnappschuss oder kann man einfach Heißluftballontouren auch machen?
Ja, dann spoilern wir doch ein bisschen, Alula. Das ist nämlich...
Ah! Jetzt erzähl!
Ich lasse jetzt einfach mal auf den Sack. Also es ist eine wunderschöne Wüstenregion, die man dort hat, eben mit Canyons, die eben von den Elementen über die Jahrtausende zerwaschen sind. Du hast dort, es ist eine der größten Oasen in Saudi-Arabien. Und dadurch, dass die Weihrauchstraße dort hindurchging, waren eigentlich schon Jahrtausende immer wieder irgendwie Zivilisationen dort ansässig. Zum Beispiel auch die Nabatäer. Der ein oder andere war vielleicht schon in Petra in Jordanien. Und diese Nabatäer, die dort in Petra waren, hatten sozusagen eine Außenstelle in Alula. 700 Kilometer südlich von Jordanien, von Petra. Und dort finden sich zum Beispiel auch diese Höhlengräber, die man auch in Petra eben sieht. Man kann in Petra, da stellt man sich immer diesen Felsentempel vor, der so reingemeißelt ist in den Stein. Sowas findet man in etwas kleineren Form in Saudi-Arabien, in Alula auch. Und es sind über 100 Felsengräber, die man dort besichtigt. Spuren aus den unterschiedlichsten Zivilisationen, die dort seit Jahrtausenden waren. Und das ist wirklich ein richtiges Open-Air-Museum.
Ja, da, also wie gesagt, wir müssen da nochmal, da machen wir nochmal eine einzelne Folge zu. Das ist einfach viel zu fantastisch und das hat noch nicht jeder auf dem Schirm, glaube ich. Also ich hatte es früher auch nicht. auf dem Schirm. Ja. Was ich aber unbedingt hier auch noch mit dem Podcast erreichen möchte, ist auch so etwas, was wir im E-Mail schon aufgegriffen haben. Wir haben da in der ersten Folge schon drüber gesprochen, über die Neugier der Bevölkerung und jetzt eben quasi die Öffnung zum internationalen Tourismus, auch durch uns, durch die FDI Touristik. Heißt aber trotzdem nicht, dass wir da jetzt so reingehen sollten, wie, ich sag mal, in so einem Ferienflieger nach Mallorca. Also es ist eine Kulturreise und das bedeutet, ich habe auch mich vielleicht an die ein oder anderen Regeln zu halten. Also ich finde immer, eine der wichtigsten Regeln ist natürlich, dass man bitte auf dem Schirm hat, dass man jetzt nicht unbedingt mit Schweinefleisch um die Ecke kommen sollte, richtig?
Ja, also das sollte man nicht mit einführen. Vor Ort gibt es das sowieso nicht. Und ich denke mal, da kann man sicherlich als Europäer da auch mal eine Woche oder
zwei. Also die Knackwurst im Gepäck dann bitte im Flieger essen und dann auch einfach respektieren, dass in anderen Ländern das eben nicht so gerne gesehen wird.
Wir hatten schon über das Essen gesprochen. Also es gibt wirklich eine Vielzahl an sehr, sehr leckeren Kulinarika, die man dort eben sich die man dort essen kann. Also da braucht man, glaube ich, nicht unbedingt jetzt das Schweineschnitzel oder die Schweinebockwurst mit dabei zu haben, ne? Es ist allerdings so, es ist natürlich ein Land, was teilweise schon auch noch ein bisschen konservative Werte hat, jetzt im Vergleich zu uns, sagen wir mal. Kleidungsvorschriften sind da auch immer ein Punkt. Und da kann man wirklich sagen, man muss also als Frau auch kein Kopftuch mehr tragen, man muss keine schwarze Abaya tragen. Alles, was schulterbedeckt ist, ja, und über den Knien bedeckt ist, sowohl für Mann als für Frau, alles möglich. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem.
Und übrigens, eigentlich wäre das für jede Art von Gotteshaus, also auch wenn ich sehe, wie man teilweise in den Kölner Dom läuft, das war eigentlich oder sollte eigentlich so nicht sein. Das Tanktop ist nicht die richtige Kirchenbekleidung. Und deswegen, ja, auch bei vielen Sehenswürdigkeiten in der ganzen Welt ist es immer mal wieder so ein Punkt, wo zieht man da eine Grenze. Aber die Schulterbedeckung, das ist jetzt nicht nur dort eigentlich. Sollte eigentlich so sein.
Nee, ich finde, es hat auch was mit Respekt zu tun. Und ich finde, man muss dieser Gesellschaft auch mit Respekt begegnen. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie das Land sich gerade öffnet und wie man doch irgendwie eher noch ein bisschen eine konservativere Meinung im Kopf hat zu der Gesellschaft. Also es ist wirklich schön zu sehen, wie offen sie sind und wie eigentlich modern und fortgeschritten sie sind. Aber es hat was damit zu tun, dass sie alle schon im Ausland waren. Aber es sind nicht alle da vorne mit dabei und tragen kein Kopftuch mehr. Du hast in dem Land alles. Also es gibt sehr, sehr konservative Bevölkerungsschichten noch, die sehr, sehr ursprünglich und konservativ auftreten. Dann hat man aber auch, ich war in Riad letztens, eine Ausgehmeile, wo dann eben halt auch die Damen ohne mit Hosen unterwegs sind, kein Kopftuch tragen. Und da kann es dann passieren, du hast eine Oma, die halt noch völlig verschleiert irgendwie unterwegs ist. Die Mutter, die hat das Kopftuch dann schon so ein bisschen leger über dem Kopf. Und die Tochter ist ohne unterwegs.
Also die Tochter hat wahrscheinlich dann irgendwo studiert und sich gesagt, ich bin entwöhnt worden quasi auch davon. Und das mache ich jetzt auch nicht mehr. Und
das ist jetzt auch alles möglich, ne? Also man muss sagen, das ist natürlich noch ein kleinerer Anteil der Gesamtbevölkerung. Aber es ist natürlich eine Entwicklung, die auch irgendwann mal eben startet. Und die startet eigentlich seit 2015, seitdem die Religionspolizei entmachtet wurde. Und seitdem können die Frauen ohne Kopftuch rumlaufen, am Autofahren auch möglich für die Dame. Also es war ja früher alles nicht so. Und es ist wirklich ein gigantischer Öffnungsprozess im Moment im Gang. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und sind auch viele Junge eben als ein Großteil. Und die wollen natürlich, dass auch in dem Land was passiert. Die wollen genau dieses Angebot, was sie im Ausland kennengelernt haben, auch zu Hause haben. Und deshalb sind die da voll engagiert und das ist schön zu sehen.
Ja, und Tourismus trägt ja auch dann dazu bei, dass weitere Blickwinkel, weitere Perspektiven reinkommen und das führt dann nochmal zur Mehröffnung. Wie sieht es mit dem Alkoholkonsum aus? Auch gibt es den nicht, beziehungsweise auch nicht zu kaufen, aber manchmal ja dann doch in Hotels oder in Saudi-Arabien auch nicht.
Also das ist in Saudi-Arabien komplett von der Liste. Also man kann ihn auch nicht in Hotels beziehen. Aber dafür gibt es natürlich wahnsinnig eine große Vielzahl an anderen Getränken, die man bekommt. Ne? Also mein Lieblingsgetränk ist zum Beispiel der Lemon Mint Juice.
Lemon Chris Mint, auch. Da ist er wieder. Da wirst du dich mit Chris sehr gut verstehen. Liebe Grüße, nächste Woche schickt uns ein Foto.
Ja. Wer Stoß
Lemon
auf uns
Mint
an.
Trinkt, der ist super. Mega erfrischend am Pool. Und man denkt sowieso, da ist Rum drin. Ich finde, der schmeckt genauso.
Er schmeckt ein bisschen wie Mojito, hat natürlich eine Drehung. Aber ich finde auch, das ist was, was man eben in dem Land, das ist eine Impression, die man mit, oder ist ein Teil davon, dass man eben keinen Alkohol da hat. Das ist die Kultur dort und die muss man dann auch kennenlernen und erlebt man dort auch. Und da muss es nicht immer jeden Tag eben halt auch Alkohol sein, mal für mich. Also für mich war das auch eine Erfahrung. Aber es ist
also ein Detox-Urlaub, ne, muss man ja auch mal sagen, ne, ist auch mal wichtig. Da muss ich nicht in eine Schönheitsfarm oder so, sondern dann kann ich auch einfach mal zu euch kommen.
Ja, man muss sich auf das Land einfach mal einlassen und es ist in der Kultur einfach nicht vorgesehen, Alkohol. Ne? Also es ist man kriegt nirgendwo zu kaufen, man darf ihn auch nicht einführen. Es ist einfach kein Thema.
Hat auch Vorteile.
Wenn man bei uns stoßt man an zum Beispiel, ne, das gibt's im Arabischen gar nicht. Man wünscht sich alles Gute zum Essen, aber nicht zum Trinken.
Okay, dann gibt's davon keine Bilder vom Anstoßen.
Nur mit Lemon Mint, da freuen wir uns drauf.
Ja,
das machen sehr wir gut. Auf jeden Fall.
Und wie, dann sag uns doch nochmal, weil heute ist Freitag und ihr fliegt morgen, oder? Am Samstag, am 21. Mai fliegt ihr los. Wie, einmal kurz zum Abschluss noch die Reiseroute?
Wir machen die klassische Reiseroute. Ich sag immer Golden Triangle, Jeddah, Alula, Riad. Das wird unsere Route sein. Und also bin ich schon sehr, sehr gespannt. Wir sind mit so knapp 100 Leuten jetzt unterwegs. Also es wird wirklich eine ganz, ganz große Sache mit noch einer schönen Abschlussveranstaltung in Riad. Und da freue ich mich sehr. Das ist mit dem Deutschen Reisebüroverband in der Kooperation.
Super. Und mit welcher Airline fliegt ihr?
Mit Saudia. War bisher bei vielen noch nicht auf dem Schirm, muss ich
sagen. Nee, war nicht. Bei mir auch nicht.
Ich habe früher bei Etihad gearbeitet. Von daher kann ich ein bisschen, glaube ich, die Vergleiche ziehen. Mhm. Braucht sich mit nichts hinter Etihad zu verstecken. Also es ist ein sehr, sehr guter Carrier, ein tolles Produkt, auch tolles Essen an Bord, was man bekommt. Es gibt natürlich kein Alkohol und kein Schweinefleisch, aber braucht man dann auch nicht unbedingt. Aber ich muss echt sagen, ich war wirklich begeistert, was ich bei Saudia an Produkt und Service eben kennengelernt habe und freue mich auch schon auf den Flug morgen.
Von München dann oder Frankfurt?
Von München. Also es wird München und Frankfurt angeflogen. Und wir fliegen morgen ab München und fliegen dann zurück nach Frankfurt, weil es noch nicht jeden Tag angeflogen wird.
Sehr cool. Ja, das sind noch tolle Aussichten.
Sehr, sehr gut. Flugzeit?
Sind so um die 6 Stunden. Ne? Also wenn man also ungefähr sowas, viele waren schon in den Emiraten, also es ist so die Flugdauer, die man nach Saudi-Arabien auch hat. Und wenn man einen Inlandsflug hat, so 1 Stunde, 1,5 Stunden, ist es dann nur von jedem Punkt zum anderen.
Wie oft fliegt ihr insgesamt, wenn ich fragen darf, bei der Tour?
Wir fliegen 2-mal und zwar einmal von Jeddah nach Tabuk und von Tabuk geht es dann wieder weiter nach Riad.
Und das haben wir auch so im Programm?
Das ist also von den Flügen her kann man das alles mit einbauen. Klar.
Cool. Sehr, sehr cool. Aber ihr habt natürlich nicht so viel Zeit. Unsere Urlauber, unsere Gäste sollten ein bisschen mehr Zeit einplanen und werden die Rundreisen dann natürlich auch wie üblich auch mit dem Bus machen können und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und mehr von Land und Leute sehen.
Genau, also mehr Zeit ist sicherlich empfehlenswert. Es sind doch auch weite Strecken teilweise, aber es ist empfehlenswert, sich das Land dann auch richtig anzuschauen. Aber bei den meisten ist es so, dass sie eben jetzt über diese Rundtour Alula, Jeddah und Riad einen ersten Eindruck bekommen. Und bei vielen ist es so, wie bei mir auch, da hat man nachher einfach den Wunsch, einfach noch mehr zu sehen von diesem und einfach auch noch mehr zu bereisen.
Tja, sehr gut. Das ist doch wunderbar. Und da wird uns der Chris nächste Woche nochmal die Impression live vor Ort übermitteln. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Das wird dann nämlich die 3. Ausgabe werden, die ihr dann am Freitag hören werdet. Mario, ganz viel Spaß. Es klingt auf jeden Fall danach. Ja, ihr habt eine gute Zeit und dann hören wir uns dann bestimmt bald mal wieder. Macht ja total Sinn.
Sehr gerne, ja. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, bei euch zu sein und wir schicken euch ein Foto, Chris und ich.
Ja, bitte. Aber es kann, dürfen auch zwei sein. Und dann freue ich mich auf den Chris, auf den Bericht und auf Alula. Habe ich richtig ausgesprochen, oder? Das kommt auch irgendwann nochmal.
Name, den man sich im Kopf behalten soll. Das kommt auf jeden Fall auf die Touristenkarte in der Zukunft.
Super. Danke, Mario. Viel Spaß. Cool. Mach's gut.
Viel Erfolg. Liebe Grüße an alle.
Ciao.
Tschüss.